Sie sind trotzdem in allgemeine Gesetze eingebunden, wenn man Natur- oder Grundgesetze nennt, und die gebieten, dass die Menschen sich gegenseitig achten sollen, dass sie Rücksicht nehmen sollen auf ihr jeweiliges Eigentum, auf ihr Leben, auf ihre Gesundheit, auf ihre Zeit. Die Natur, die den Menschen zur Verfügung steht, um sein Glück zu machen, ist für ihn nur durch Arbeit zu erwerben. Und auch für diesen Erwerb sieht Locke ursprünglich im Naturzustand gewisse Grenzen, nämlich einerseits die Grenze dessen, was man überhaupt verkaufen kann, bevor die Ware verdirbt und bevor der Gegenstand verdirbt, besser gesagt, und das andererseits, dass den anderen auch noch genug Lebensunterhalt übrig bleibt. Das sind die Einschränkungen des Erwerbs. Wir haben aber gesehen, dass diese Einschränkungen im Anwachsen der Bevölkerung und im engeren Zusammenleben wertlos und unwirksam werden. Die Menschen übertreten sie immer mehr, je mehr sie sich geraten, je mehr sie zusammenleben müssen. Und da sieht jede Einzelperson auch selbst als Richter und Urteilsvollstrecker gegen alle interpretierten unrechten Handlungen aufspielt, steigert sich das Unrecht ohnehin wieder bis zum Kampf aller gegen alle letztlich. Also so ähnlich wie bei Hobbes, nur dass eben vorher eine gewisse allgemeine und insgesamt eine gewisse allgemeine nicht eingeschlossen ist. Für Locke selber gibt es dann noch eine Parallelentwicklung und das hängt zusammen mit der Einführung des Geldes. Es entsteht eine Geld- und Marktwirtschaft. Und diese Entwicklung erodiert oder unterläuft auch noch die Erwerbsbeschränkungen, haben wir gesehen. Ein Geld, der nicht verdirbt, kann ich erben, so viel ich will, kann ich immer mehr aufsammeln und akkumulieren. Und ich kann sogar mehr aufsammeln, also ich kann aufsammeln ohne Rücksicht darauf, ob anderen etwas überbleibt, weil den anderen in einer solchen Geld- und Marktwirtschaft, wie Locke meint, der immerhin noch die Arbeitskraft übrig bleibt. Und die Arbeit macht ja den größten Teil des Wertes eines Gegenstandes überhaupt aus. Also insofern sind hier jetzt alle Dämme gebrochen und trotzdem ist für Locke selber die Geldwirtschaft nicht dasjenige, was die Spannung hervorruft, sondern das, was bewahrt werden soll. Weil sie eben insgesamt zu einer ökonomischen Entwicklung führt und zu mehr Reichtum führt. Konflikte müssten also überwunden werden, und zwar ebenso ähnlich, ein bisschen anders als bei der Hochzeit natürlich, aber eben durch einen Vertrag, in dem die Menschen miteinander Frieden schließen, sich vereinigen und diese Vereinigung dazu nutzen, eine Regierung einzusetzen. Also ihre Rechte an bestimmte Staatsorgane weiterzugeben. Es ist hier nicht eine bloße Unterwerfung angesprochen, sondern es ist eine echte Mobilisierung des allgemeinen Faktors in den Individuen selber, aus denen heraus der Vertrag geschlossen wird. Diese allgemeinen Umstände, diese Gemeinsamkeit, die bewusste Gemeinsamkeit der Egoisten, auch Gemeinsamkeit über die Wissen, über die Gemeinsamkeit der Situation, in der sie stecken, ermöglicht dann ganz bewusst diesen Vertragsfluss, der in zwei Teile aufgeteilt wird. Erstens überhaupt die Bildung eines gemeinsamen Körpers, der dann noch Mehrheitsrecht besitzt, und die Einrichtung von Legislative und Instituten. Auf die muss ich nicht unbedingt eingehen. Das Problem aber gesehen ist, dass auch diese Staatsorgane ja aus egoistischen Personen bestehen, dass sie sich selber für ihre bestimmten Gruppeninteressen zusammenschließen können und daher das Recht missachten können, sodass es dann zu einem Kriegszustand zwischen der Bevölkerung und dem Staat kommen kann. Also prinzipiell sehr ähnlich wie bei Hobbes, auch hier bei Locke baut der Staat auf egoistischen Individuen, die sich zu ihrem eigenen Vorteil organisieren. Und die versuchen in ihren Erwerbsschritten und ihren jeweiligen Reichtum durch die Rechtsordnung abzusichern. Sie sind aber auch selbst beteiligt oder fühlen sich zumindest beteiligt an dieser Rechtsordnung, weil zumindest Ihre Vertreter mitbestimmen, wie das Recht gesetzt werden soll. Ganz deutlich auch hier wieder, es bedarf keiner übergeordneten Rechtfertigung des Rechts. Ne? Sondern der Egoismus selber, der einzige in welcher Situation er ist, ist genug Grund, um eine Verbindung, um eine staatliche Einrichtung zu konstituieren. Und der Hinweis darauf, dass eben von Gott selber das so gewollt ist, weil die Naturgesetze in der Art sind, der ist einwehrbar. Ne? Das sind keine philosophischen Argumente damit verbunden, kein genauer methodischer Hinweis, wie wir in die Absichten Gottes hineinblicken können. Es ist einfach eine Behauptung zur Absicherung dessen, was Locke ohnehin vorher schon gemeint hat. Und zugleich wird daraus jetzt aber ein gerechter Staat konstruiert. Nämlich, weil ja alle, die sich in diesem in dieser Geld- und Marktwirtschaft entfalten können, auch entsprechend ihrer Arbeitsleistung entlohnt werden, indem sie mehr oder weniger ökonomischen Erfolg haben. Je besser jemand ist, desto mehr Gewinn wird er haben. Das ist 1:1 vergleichbar und daher gleicht sich alles in Gerechtigkeit aus. Das ist dieses Konstrukt eines auf Geld- und Marktwirtschaft, also letztlich auf Egoismus beruhenden Staates, der zugleich gerecht sein soll. Wir haben dann noch einmal darauf genauer geachtet, wie diese Allgemeinheit von Locke eingebunden wird in die Situation des egoistischen Individuums. Nämlich einerseits, dass er schon eine Gesellschaft voraussetzt, in der sich der Egoismus erst entwickeln kann und soll. Zweitens, dass in Ich selber die Reflexion herangezogen wird, die ja eine allgemeine Ebene eröffnet. Und drittens, dass aus dieser Reflexion der jeweiligen Umstände dann auch der Vorteil der Gemeinschaft einleuchtet, den Individuen selber einleuchtet. Dass in der Weise dann der Vertrag geschlossen wird. Sodass also der Egoismus nicht von außen gezwungen werden muss, sich gesellschaftlich zu organisieren, sondern er will das selber, weil er eben dadurch Vorteil hat.
Ist da eigentlich dann noch der Begriff des Egoismus angebracht? Sollte man, ja, Sorge um sich selbst wäre zum Beispiel...
Sie können natürlich viele schöne andere Termine heranziehen, weil Egoismus klingt ein bisschen lang, ja? Aber das sind trotzdem Euphemismen. Also das wird einfach beschönigt. Aber es ist de facto von der Sache her Egoismus. Es geht um das eigene Glück in Konkurrenz mit jeder anderen. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass in einer Geld- und Marktwirtschaft überhaupt auch seine egoistischen Interessen aufeinander treffen.
Partikularinteressen.
Bitte?
Partikularinteressen.
Ja, wenn Ihnen das Wort zu hart klingt, dann können Sie es schon anders nennen. Aber von der Sache her ändert sich das.
Gut.
Aber eben, wir haben auch gesehen, dass die Antriebskraft immer dieselbe egoistische bleibt. Das habe ich zu der egoistische, weil sie ja sachgerechtig erscheint. Auch wenn es ringsherum viele Allgemeinheiten gibt und die auch sein müssen, damit der Egoismus überhaupt existieren kann und überhaupt auftreten kann, so ist die Allgemeinheit trotzdem nur Mittel für das nach wie vor egoistische Ziel, den ganz persönlichen eigenen Vorteil zu verfolgen. Und daher, weil das Ziel immer dasselbe bleibt, setzt sich der Egoismus auch über alle Regeln und Einschränkungen hinweg, sofern es ihm selber zum Vorteil ist. Also können wir sagen, prinzipiell, das war dann so eine Art Synthese, wir brauchen eben nicht so eine Gewalt von außen, wie es bei Hobbes konstruiert wird, sondern der Egoismus ist die Synthese von Selbsteinschränkung und Einschränkung von außen. Einfach dadurch, dass er die Umstände selber kalkuliert und sich an die Umstände anpasst und je nach seinem Vorteil dann in der Welt umgeht. Und da gehört immer auch die Gesellschaft mit rein, dass es ein Vorteil ist. Außer in der extremen Situation. für die Gesellschaft immer ein Vorteil sein. Und daher kann das kann der Egoismus immer auch von vorweg irgendwelche Hindernisse, Hemmnisse, Selbstbeschränkungen auferlegen, damit die Nachteile nicht zu groß werden. Also die Reflexion kann man kalkulieren, in Zukunft blicken, auf die Vergangenheit, ihre Erfahrungen heranziehen. Eben mit dem Hinweis auf Platon, die Seele beherrscht den Leib um des Leibes willen. Also es ist eine Selbstbeherrschung da, aber als Mittel. Das Ziel als solches, der eigene Nutzen, bleibt fest bestehen. Und daher muss eben der Staat, haben wir gesagt, dieser Ansammlung von Egoismen, wie sie in einer Geld- und Marktwirtschaft auftreten, von außen zügig anregen, damit es nicht auseinanderbricht in lauter Raub und Betrug und Mord und Totschlag. Weil prinzipiell alle eben nur ihren eigenen Vorteil wollen. Sie sehen ein, dass das ein Nachteil ist, wenn man so agiert. Und daher hat der Staat eben dieses Recht und eine Möglichkeit, Regelungen durchzusetzen. Und diese Regelungen werden natürlich schon einkalkuliert. Man kennt die Umstände, in denen das Geschäft gemacht wird, man passt sich an diese Umstände an, man schränkt sich ein, weil sonst das Chaos ausbricht. Und wenn sich eben die Staatsorgane selber zu sehr in das Geschehen einschalten, also zu sehr hineinfallen in die egoistischen Konflikte, dann bricht der ganze Staat auseinander. Dann haben wir überhaupt nicht mehr Kriegszustand. Weil es eben drüber hinaus keine Instanz mehr gibt. Der Egoismus soll sich selbst beschreiben. Und tut es auch. Und auch wieder hier der Hinweis von Locke, dass die Sozialspannungen von den Regierenden natürlich einkalkuliert werden können. Und sie sollen nicht zu groß werden und das Volk soll nicht zu offensichtlich unterdrückt werden. Auch wieder zum Vorteil der Regierenden selbst. Die Spannung nicht zu groß werden zu lassen. Aber er meint, das ist nicht zu schwer. Das bringt der Regierung leicht zusammen, diese Manipulation der Bevölkerung. Das sehen wir ja auch sofort immer wieder. Also es ist im Grunde genommen ein Krieg aller gegen alle wie vorher, nur geregelt. Ein geregelter Krieg aller gegen alle. Also kleine Modifikation gegenüber Hobbes, aber eben gerade dadurch wird es realistisch. So kann es wirklich sein, bei Hobbes ist es ein bloßes Konstrukt. Ja, ich bin da noch jetzt weitergegangen zu dieser Bestimmung der Arbeitsleistung. Also, bei Locke sieht es ja so aus, dass die Gerechtigkeit gekoppelt ist an die jeweilige Arbeitsleistung, weil von der hängt ab, wie reich jemand hier sich für ökonomischen Erfolg macht. Und das war dann die Frage, ob wir das wirklich so verbinden können. Ob die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit in unserer neuzeitlichen Gesellschaft wirklich entsprechend der Arbeitsleistung auftritt. Ja, wir haben gesehen, das ist jetzt unwahrscheinlich bis völlig unmöglich, dass der Reichtum, der große Unterschied zwischen Reichtum und Armut, jetzt wirklich auch einer so und so viel größeren Arbeitsleistung beruht. Aber prinzipiell wird es schon so sein, dass insgesamt die Arbeitsleistung der Gesellschaft den Reichtum hervorbringt, es geht nur um die Verteilung. Wie kommt diese ungleiche Verteilung zustande? Ich habe da auf den Betrug der Kaufleute hingewiesen, die Möglichkeit, vor allem in der damaligen Zeit, also im 16. und 18. Jahrhundert, im Fernhandel immense Gewinne zu erreichen, also, dass man die Ware unter ihrem Wert einkauft und über ihrem Wert verkauft. Die Märkte noch ziemlich weit auseinander gewesen sind, man nicht so genau kontrollieren konnte. Das dann Hinweis auf die Zeit, damals wo vor allem Niederlande, England und Frankreich groß in das Geschäft eingestimmt sind. Also mit verschiedenen Luxusgütern, Gewürzen, Seide und so weiter, aber auch mit Sklavenhandel und so weiter. Übrigens, Locke hat sich da auch beteiligt, hat Gewinne aus dem Sklavenhandel eingebracht. Und ich habe dann weiter darauf hingewiesen, dass hier in dieser Entwicklung schon abzusehen ist, es geht nicht mehr um die Versorgung der Bedürfnisse von Leuten, es geht nicht um den Gebrauch der Güter, sondern es geht in erster Linie um die Vermehrung des eingesetzten Geldes. Das Geld soll mehr Geld werden. Da Der Handel ist nur dazwischen geschaltet als Mittel. Und das nennt Marx das Kapital. Also ein Geld, das aus sich selbst noch mehr Geld machen will, im Umweg über Handel, über Produktion, über Verkauf von Waren, das ist Kapital. Die spezifische Eigenschaft des Kapitals ist, dass es investiert werden soll, um sich zu vermehren. Und damit also in dieser Zeit des Handelskapitals der eigentliche Beginn des Kapitalismus, obwohl man die Bedingungen dafür natürlich historisch schon weit zurückverfolgen kann. Wir haben dann den letzten Schritt gemacht, insofern wir vom Handelskapital weitergegangen sind und gesehen haben, dass es ein anderes Kapital gibt, das sich anders betätigt und dass das Handelskapital noch aussticht. Und das ist das Industriekapital. Es geht um die Produktion. Es geht darum, möglichst günstig zu produzieren. Durch industrielle Fertigung, Maschinenfertigung. Das war ein immenser Schritt in der ökonomischen Entwicklung. Und je leichter und schneller eine Ware hergestellt werden kann, desto billiger kann sie auch werden und desto größer sollte man meinen, wird der Gewinn, wenn man sie dann verkauft und so. Je schneller man das diese hergestellt hat. Aber ich habe darauf hingewiesen, dass das so leicht nicht aufgeht, diese Rechnung, dass in der Gesamtentwicklung die Märkte überschaubarer werden, die Konkurrenz stärker wird, dass die rechtlichen Bedingungen strikter werden, dass Betrug nicht mehr so leicht möglich ist, ne, dass von all diesen Bedingungen abhängig die Tendenz eher dazu geht, dass die Ware gemäß ihrem Wert verkauft werden muss. Also im äquivalenten Tausch. Kriegt dafür so viel, wie wirklich drinnen steckt. Von dort haben wir dann die Frage gestellt, was ist denn jetzt der Wert der Ware? Ja? Wir sind dann noch einmal in Anführungszeichen bei Locke und mit dem Hinweis auf Adam Smith und David Ricardo zur Marxischen Arbeitswertlehre weitergegangen. Ja? Der gemäß der Wert der Ware betrachtet und unabhängig von der subjektiven Vorlieben oder Bedürfnissen, darin liegt, wie viel Arbeitszeit im Rahmen einer Gesellschaft durchschnittlich notwendig ist, um eine Ware herzustellen. Also im Konkurrenzkampf der Produzenten spielt sich eine bestimmte Arbeitszeit ein, die durchschnittlich gebraucht wird, um eine Ware zu produzieren. Und das ist dann der Tauschwert der Ware. Das ist der eigentliche Wert, der in mir drinnen steckt. So und so viel Arbeitszeit wurde investiert. Und um diesen Tauschwert, der ist ganz ein abstrakter Wert, ist eine abstrakte Größe, um diesen Tauschwert herum oszilliert dann am Markt der Preis. Natürlich kommt es dann auch wieder auf Angebot und Nachfrage und sonstige Umstände ab. Aber der Markt schafft nicht zuerst einmal durch seine Bewegungen den Preis, sondern er braucht schon einmal eine Grundlage, auf der überhaupt die Waren verglichen werden. Das ist eben die Arbeitszeit. So sind sie vergleichbar und um diesen Wert herum kann sich dann der Preis bewegen, je nach Umständen höher oder weniger. Ja, das war unsere Thematik letztes Mal. Wir haben diesmal die drittletzte Vorlesung in dem Semester und daher muss ich Sie wieder mit den Hinweisen zu den Prüfungswegen. Der Prüfungstermin der erste ist 23.06. also am Ende des Semesters. Gemessen wird, welchen Wert sie hat und wir haben andererseits gesehen, es gibt industrielle Fertigung und jetzt zeigt sich doch, wenn die Ware sehr schnell und massenweise hergestellt werden kann.
Ja,
von Marx, Karl Marx, ja, die berühmte Arbeitswertlehre von Marx, halte ich für einen Grund, wo er recht hat. Er hat nicht überall recht, aber in der Analyse des Kapitalismus hat er eigentlich sehr vieles gesagt. Das lässt sich ja empirisch sehr gut beweisen, historisch, belegen, dass es so ist. Also jedenfalls, wenn die Ware so kostengünstig hergestellt wird, dann wird im Einzelstück aber auch immer weniger Arbeit vergegenständigt. Und so schnell geht und so viel auf einmal durch die Maschine hergestellt wird. Das heißt, die Ware hat weniger Wert, sie ist billiger. Und daher wird wird natürlich auch bei einem durchschaubaren Markt der Preis niedriger.
Tendenziell.
Und daher ist die Frage, wo kommt der Gewinn? Wenn man jetzt also die ganze Investition sich aufhalst und da Maschinen anschafft, und man als Fabrik hinstellt und dann produziert man, damit der Preis immer noch mehr hinuntergeht, dann hat man natürlich ein Problem mit dem Gewinn. Und auch hier müssen wir wieder auf Marx zurückgreifen, der selber noch Anknüpfungen bei Smith und Ricardo macht. Ne? Woher kommt diese Möglichkeit eines Gewinns, wo wir gesagt haben, das industrielle Kapital rentiert sich noch besser als das Arbeitskapital. Ne? Und Marx hat das Geheimnis dieses Gewinns in einer speziellen Ware gefunden, nämlich in der Ware Arbeitskraft. Die Arbeitskraft ist ja auch eine Ware, die am Markt gehandelt wird. Die Menschen verkaufen ihre Arbeitskraft. Und jetzt geht es darum, wie die Arbeitskraft es ermöglicht, dass für die Arbeitgeber, also den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, dass für die ein Gewinn resultiert. Wir müssen auch dazu wieder auf die Arbeitswertlehre zurückgreifen, um überhaupt vergleichen zu können. Wir müssen zuerst mal überlegen, wie viel ist denn die Arbeitskraft wert? Der Wert einer Ware bemisst sich an ihrer Herstellungszeit. Jetzt können wir aber prinzipiell alle Waren auf Zeit zurückführen und daher können wir auch die Arbeitskraft zurückführen auf die Zeit, die die Waren zur Herstellung brauchen, die sie selber verbrauchen. Also was wir brauchen zum Leben, sind auch Waren und die kann man zurückführen auf Arbeitszeit, sodass man insgesamt dann auf eine Summe von Arbeitszeit kommt, die dem Wert des Menschen, die also seiner Reproduktion entspricht. Also Reproduktion der Einzelperson oder auch der ganzen Familie, die miternähren muss, damit die Arbeitskräfte nicht aussterben. Muss es ja auch noch Familie geben, müssen die Kinder aufgezogen werden, das soll alles mit eingezogen werden. Also so lässt sich der Wert der Arbeitskraft als Ware bestimmen anhand eines gewissen Lebensstandards, den sie eben in einer bestimmten historischen Situation und in einer bestimmten gesellschaftlichen Position haben sollte, um sich überhaupt am Leben zu erhalten, durchzukommen. Das ist der Tauschwert der Ware Arbeitskraft. Und an diesem Tauschwert orientiert sich dann auch der Lohn. Wird so viel bezahlt, wie gebraucht wird, um die Arbeitskraft zu erhalten. Die Arbeitskraft ist aber eben deswegen eine besondere Ware, weil sie in der Zeit, in der sie ihrem Käufer zur Verfügung steht, der sie also arbeitet, verwendet wird zum Arbeiten, mehr Wert herstellen kann, als ihrer eigenen Reproduktion entspricht. Als ihrem Tauschwert, als ihrem Warenwert entspricht. Und zwar einfach deshalb, weil wir im Laufe der Entwicklung schon eine ungeheure Verkürzung der Arbeitszeit erreicht haben. Also durch technische Errungenschaften, durch effiziente Organisation der Arbeit und durch die Arbeitsteilung, alles das zusammen bedeutet, dass wir für den Lebensunterhalt relativ wenig Arbeitszeit aufwenden müssen. Das reduziert sich schon ziemlich und es bleibt eine ganze Menge Arbeitszeit übrig, in der wir trotzdem noch arbeiten können. Die Erhaltung der eigenen Arbeitskraft braucht nur einen Bruchteil dessen, was insgesamt in einem Tag gearbeitet werden kann. Und daher ergibt sich es, dass jetzt für den Verbraucher oder für den Käufer der Arbeitskraft viel mehr überbleibt, als er hineinsteckt. Er zahlt den Lohn, der entspricht der Reproduktion dieser Person mit ihrer Familie eventuell noch, aber darüber hinaus wird um vieles länger gearbeitet. Und für den Käufer der Arbeitskraft, für den sogenannten Kapitalisten dann, wenn er das Wort nicht zu hart erscheint, ist das ein Vorteil, je länger die Arbeitskraft verwendet werden kann. Je länger die Arbeitszeit ist, weil desto mehr Mehrwert kommt herein. Also das ist ein höherer Wert, als ursprünglich drinnen, also als in der Arbeitskraft selber entlohnt wird. Dieser Mehrwert. Und natürlich muss der Kapitalist dann seine Kosten abziehen. Gewinn, sondern ich muss ja die Fabriken gestellt werden, die Rohstoffe gekauft werden, die Löhne müssen gezahlt werden und so weiter. Also wenn man alle Kosten abzieht, dann muss trotzdem ein Gewinn übrig bleiben. Ja? Und beim massenhaften Einsatz von Lohnarbeit ist das kein Problem. Bei den meisten jedenfalls. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Produktion eingestellt. Ne? Dann kann der Betrieb die Konkurs gehen. Also er läuft so weiter, wenn ein Gewinn da ist. Und dieser Gewinn wird nun zumindest zum Teil, meistens zum größten Teil, wieder investiert. Ne? Gemäß dem Terminus Kapital, das ist dazu da ist, sich zu vermehren. Und vor allem gemäß dem Konkurrenzdruck, in dem das Ganze ja abläuft. Ne? Also das Kapital wird neu investiert und kann auf sogenannter höherer Stufe dann wieder Mehrwert bzw. Gewinn erwirtschaften. Ja? So wird die Produktion und die Mehrwertgewinnung und Profitsteigerung immer weiter vorangetrieben. Die historische Bedingung für diesen industriellen Kapitalismus war die Anhäufung von Kapital in der Hand privater Unternehmer, wie sie sich eben durch das Handelskapital ergeben hat. Ja? Das Handelskapital hat in dieser Hinsicht schon den einen Grundstock gelegt für den industriellen Kapitalismus. Da sind dann viele Leute gegeben, die haben Kapital gehabt und wollten es einsetzen. Ja, und haben gesehen, durch die industrielle Produktion vermehrt es sich besonders günstig. Und auf der anderen Seite musste es genügend Arbeitskräfte geben, die nicht mehr hatten als ihre eigene Arbeitskraft. Ja. Also es musste Leute geben, die hat es massenweise gegeben, Bauern, die von ihrem Land vertrieben worden sind, die sich nicht mehr selber ernähren konnten, oder arbeitslose Handwerker, die durch die technische Entwicklung auch schon ausgebotet worden sind, oder die Bediensteten des Adels, der zum großen Teil verarmt ist und seine Leute entlassen hat. Also es hat reihenweise Menschen gegeben, die nichts mehr hatten als ihre Arbeitskraft. Und um sich trotzdem am Leben zu halten, mussten sie arbeiten. Mussten sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Ne? Marx nennt das die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Ne? Dass die Situation, die historische Situation einmal, diese Trennung von Kapital und Arbeit hergestellt wurde. Ne? Und er schildert das auch ziemlich drastisch, wie die Menschen hineingezwungen wurden in die industrielle Fertigung, auch schon vorher in die Manufakturen. Ne? Wo sie das noch überhaupt nicht gewohnt waren. Heutzutage ist es umgekehrt, da ist man ganz tot traurig, wenn man keine Arbeit hat, wenn man zwei Monate arbeitslos ist, ne? Da fühlt man sich in Tirol, möglicherweise, wenn man schon im Laufe der Entwicklung ein ganz anderes Bewusstsein bekommen hat. Ne? Aber am Anfang des Kapitalismus ist es überhaupt nicht durch immensen Druck, durch immensen Zwang gegangen, die Leute in diese Situation hineinzubringen, dass die ganzen Tag an der Maschine sitzen. Ne?
Ja, ich habe mich ganz verstanden, wie das mit Arbeitskraft und Arbeitszeit funktioniert.
Ja.
Weil, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und arbeite, dann bekomme ich Zeit bezahlt.
Was? Wir bekommen nicht die Zeit, die Sie arbeiten, bezahlt?
Ich bekomme das bezahlt, dass ich einen Kraft hineinstecke?
Nein, auch nicht ganz. Nein, Sie kommen bezahlt, also üblicherweise das Existenzminimum. Ja? Das ist nicht, also das ist noch eine alte Vorstellung. Jetzt haben wir schon einen sehr weit entwickelten Kapitalismus, wo alles auch in dieser Hinsicht schon zu schwanken beginnt. Ne? Aber ursprünglich war es so, bezahlt wird die Reproduktion dieser Person, dass sie sich am Leben halten kann. Ne? Und arbeiten kann sie aber um vieles länger als diesen Lohn entspricht. Und messen kann man das, vergleichen kann man das eben durch die Arbeitswerte werden, indem man die Ware rückführt auf Arbeitszeit, die hineingestellt werden muss. Also prinzipiell sehen wir jetzt, ist die Geld- und Marktwirtschaft ein bisschen erweitert durch diesen Einblick in den Produktionsprozess, der natürlich vorher in Ansätzen genauso schon da war mit Manufaktur und so weiter. Aber prinzipiell auch nicht, wenn man sagt, das Handelskapital hat in fernen Ländern die Ware unter ihrem Wert gekauft, ne? Dann hat das dort ja auch was, eine Arbeitszeit gekostet, um sie herzustellen, und der Druck und die Gewalt und die Abmachungen mit den Regierenden dort, die haben wir dann so in Druck gemacht, dass die Arbeit ganz billig abgegeben wurde, ne, unter ihren Werten. Also das hat es immer schon gegeben, dass eigentlich die Arbeitszeit den Wert der Arbeit bestimmt. Aber prinzipiell ist es jetzt so, dass man durch diese Einbeziehung des Industriekapitals das Aufeinanderprallen der egoistischen Interessen nur noch ein bisschen erweitert. Ne? Wir können also das von der Geltung Marktwirtschaft hereinnehmen, es kommt noch zusätzlich hinzu diese Verwertung der Arbeitskraft.
Ne? Ja, also ich habe damit Schwierigkeiten insofern, weil es ist der Wert der Ware ja nicht rein die Arbeitskraft.
Wir müssen doch an die Arbeitskraft. Die Arbeitskraft ist für mich jetzt nur eine Bezeichnung für die Person. Ja?
Von mir aus auch die Person.
Die Person, die als Ware durch den Lohn gerecht gekauft wird.
Ja,
äquivalent gekauft wird.
Ja, ist aber nur ein Teilbereich. Der andere Teilbereich, der doch ganz wesentlich ist, sind die Kosten des Rohstoffs.
Ja, freilich, das habe ich gesagt. Nach Abzug der Kosten, die der Kapitalist hineinstecken muss, da gehört Rohstoffe dazu, Fabrik dazu, gehören die Löhne dazu.
Ne? Ja, also die Amortisation, Investitionen etc. mehr.
Ja. Das alles, also der Mehrwert bleibt ihm nicht, sondern er muss die Kosten erst abziehen und dann, was überbleibt, ist der Profit.
Ne? Ja. Es gibt schon eine alternative Theorie auch noch.
Ja, die Ökonomie
hat das Risiko.
Das Risiko ist einfach eine Marktsituation, in der manche Leute extra Profite bekommen, weil es so günstige Situationen haben, weil die Rohstoffe
gewinnen und sonst
was, andere eben hinten nachhängen. Ja. Das gehört nicht zum Marktgeschehen. Aber das ist nur etwas, was im Nachhinein oberflächliche Veränderungen macht. Ja. Ja, der Kern das andere ist.
Ja, der Kern hält den Biologisch. Ja.
Also die Kosten sind alle mit eingeschlossen. Ja, wenn sich das nicht
rentiert, hört
die Produktion auf. Ja. Wird es eingestellt. Ja. Es muss ein Gewinn bleiben. Ja. Ja. Man kann es ja nicht durchsetzen. Wozu tut man das?
Datum
verarmt.
Ja. Ja.
Das sind das. Also die Gefahr besteht im Konkurrenzkampf immer.
Ja. Ja. Das angesprochene Risiko.
Also jedenfalls auch hier prallen egoistische Interessen aufeinander. Jetzt kommt noch dazu die Spannung zwischen Kapital und Arbeit. Die Arbeitskräfte wollen natürlich möglichst kurz arbeiten und möglichst hohen Lohn bekommen. Aber die Arbeitgeber wollen dann schließlich umgekehrt. Sie wollen möglichst lang arbeiten und das möglichst wenig Lohn kriegen. Also es gibt auch die Möglichkeit, sogar den Lohn um das Existenzminimum zu prüfen, wenn die Leute irgendwo anders noch unterstützt werden. Sei es durch staatliche Subventionen oder sei es durch in der Hausarbeit, oder irgendwelche anderen Leute, die noch helfen, ne, haben unter Umständen den Lohn sogar unter das Existenzminimum. Ne. Das ist jedenfalls immer ein Kampf. Erstens um den Lohn, zweitens um die Arbeitszeit. Ne. Und da drei Interessen aufeinander. Und natürlich konkurrieren sich die Kapitalisten und die Arbeitenden wieder auch gegenseitig. Ne. Das ist ganz klar. Erstens geht es um Rohstoffe und Märkte, wo es die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten gibt und dann natürlich auch um die Arbeitenden einerseits, ne, und um die beste Lage, an der etwas aufgebaut wird und so weiter. Ne. Aber die Arbeitenden natürlich auch, ne, konkurrieren sich gegenseitig. Wenn es wenig Arbeitskräfte gibt, dann steigen die Löhne, wenn es viele gibt, wenn es eine große Reservearmee gibt, dann kann man die Löhne auch wieder drücken. Aber prinzipiell ist der Egoismus sehr flexibel. Ich sage jetzt, dass der alle egoistische Interessen hat. Also ich nehme da die Arbeitenden auch nicht raus. Denn die haben das Interesse, am Leben zu bleiben. Verwenden die Arbeitsstelle bzw. den Arbeitgeber als Mittel für ihre Existenz. Das ist auch ganz simples egoistisches Interesse.
Aber ja, die Kapitalisten, also Hart sagt ja irgendwas dazu, ob das nicht auch eine Art von Arbeit ist, die sie betreiben. Weil es ist ja, also ich meine, die investieren ja auch eine Zeit in der Arbeitskraft.
Ja, sicher. Ich meine, die können da oder dort auch eine Arbeit betreiben, aber meistens die Manager oder anderen Angestellten, die ja nicht alles überschauen können. Vor allem mit der Anwachsen der Produktion, mit der Nutzung auch verschiedener Branchen und so weiter. Ebene mehr, dass wir das machen. Wir haben die entsprechende hohe Ebene, dass das Ganze in Ordnung ist. Wir stehen und vorgehen und wissen, wo es an uns das gibt. So ist es. Aber natürlich, wegen der Flexibilität des Egoismus, ne, gibt es keine Grenzen, die da nicht auch im Sinne des eigenen Vorteils überschritten werden können. Auch Gegensätze. Ne? Daher werden die Kapitalisten unter Umständen eben auch miteinander ins Gespräch kommen, sich absprechen und dadurch gewisse Vorteile erreichen. Und umgekehrt werden sich auch die Arbeitenden organisieren, ne, um einen Druck auf die Gegenseite ausüben zu können. Ne? Und das ist im Grunde genommen meines Erachtens der eigentliche Hintergrund der Arbeiterbewegung. Ja? Das sind egoistische Interessen, die ihren Vorteil sehen, wenn sie gemeinsam etwas erreichen. Ja? Während Marx das in einer dialektischen Konstruktion dann auch stilisiert in Form der Arbeiterbewegung zur menschheitserlösenden revolutionären Kraft. Ja? Also das scheint mir, müssen wir aber genauer auf Marx eingehen, das scheint mir eine Fehlkalkulation zu sein. Ja? Das ist eine sehr allgemeine dialektische Gegenüberstellung zwischen Kapital und Arbeit, die als Synthese dann eben die ideale Gesellschaft ergeben sollte, und daher konstruiert es. Das Kapital verbessert ununterbrochen die Produktivkräfte und die Arbeitenden verbessern die Produktionsverhältnisse, also die menschliche Beziehung zwischen den Personen. Dadurch, dass sie gemeinsam an den Rand gedrängt werden. Das mag sie in der Ansicht, dass dadurch ein allgemeines Bewusstsein entsteht, ein höheres menschliches Bewusstsein. Aber meines Erachtens ist es viel realistischer, wenn man sieht, dass es egoistische Hintergründe gibt. Und das hat sich auch gezeigt, immer wieder. Das ist ja eine sehr offensichtlich in der historischen Entwicklung, worum es da eigentlich geht. Und es ist in der Entwicklung auch deutlich geworden, dass diese Art von Produktion ungeheure Reichtümer aufsammeln kann und eine ungeheure Macht über Mensch und Natur. Aus dieser Arbeitskraft, aus dieser Verwertung der Lohnarbeit baut sich zugleich eine ungeheure Macht gegen die Lohnarbeitenden auf und beherrscht sie noch. Und daher prinzipiell hat uns der Kapitalismus in einen globalen Wettkampf von egoistischen Interessen, so Einzelpersonen, Gruppen, Staaten, Staatengemeinschaften und so weiter eingebunden, der immer weiter vorangetrieben wird und der wegen der Spannungen, die er in sich hat, dass ja dauernd ein Spiel mit Egoismen ist, mit einander widerstreitenden Interessen, der deswegen auch jederzeit vom bloß ökonomischen ins Militärische umkippen kann. Also von der, man könnte auch so sagen, von der strukturellen Gewalt, die durch all das aufgebaut wird, wenn man sich am Leben halten muss und mitmachen muss, zu nackter physischer Gewalt. Der Schritt ist nicht sehr weit. Die sogenannten sozialistischen oder kommunistischen Staaten, die es ja in Europa nicht mehr gibt, die haben versucht, mit Hilfe einer staatskapitalistischen Variante in diesen Rängen mitzumachen. Ja? Und haben damit auch relative Erfolge gehabt in der nachfolgenden Entwicklung. Dabei wird nur der Konkurrenzkampf der privaten Kapitalbesitzer ausgeschaltet und anstelle dessen tritt die staatliche Regelung von Produktion und Kauf. Ja? Die aber jetzt diese staatliche Klick, also die Klick von Funktionären, die jetzt die politische Verfügung über die Lohnarbeitenden hat. Es ist nach wie vor Lohnarbeit, es ist nach wie vor Tausch von Waren, nur liegt die Herrschaft über diese Art von Wirtschaft nicht mehr in der Hand privater Unternehmer, die dann noch einmal staatlich irgendwie geordnet werden müssen, sondern gleich direkt in der Hand eines Staates. Das hat für nachholende Entwicklung machen wir große Vorteile, und das hat man auch gesehen im 20. Jahrhundert, dass gewisse Staaten eben ihren Rückstand aufholen konnten, ne? Aber es hat sich doch letztlich als weniger effizient erwiesen, das alles zu planen, wie wenn es der Markt macht. Ne? Und der Staat dann eben gewisse Eingriffe hat, vor allem die Grundverluste müssen unter den Staat ausgeglichen werden, und die Gewinne, das heißt immer Gewinne, privatisieren, Verluste sozialisieren. Also jedenfalls sehen wir aus all dem, dass sich die Vermehrung des Reichtums nicht auf eine überdimensionale Arbeitsleistung einzelner kapitalistischer Personen stützen kann. Sondern es kommt ganz woanders her, es stützt sich auf die massenweise Verwendung von Lohnarbeit. Sodass also viele für wenige arbeiten und zwar um einen Preis, der ihrer Arbeit nicht entspricht, sondern nur ihrer Arbeitskraft, der Erhaltung ihrer Arbeitskraft. Und dieses Verhältnis, diese Arbeitsverhältnisse sind vom bürgerlichen Recht voll gedeckt. Dahinter steht einfach ein Arbeitsvertrag, in dem beide Seiten zustimmen, frei, wie man annimmt, sind ja freie Personen, entweder natürliche oder juristische Personen, stimmen zu, schließen einen Vertrag und dann läuft das Ganze und ist rechtlich abgeklärt. Das bürgerliche Recht hat dabei nichts einzuwenden, obwohl prinzipiell gerade durch solche Verträge die Menschen nur als Waren gerecht gekauft werden. Weil sie ja nur ihren Reproduktionswert als Lohn bekommen. Also das ist der Angebot. Sie werden im Geschäft, das sie machen, selber als Waren eingestuft und dann gebraucht. Aber wenn sie Menschen sind, bringen sie mehr, als sie im Charakter einer Ware bekommen würden. Und das ist dann eben prinzipiell ein permanenter Prozess der Umverteilung. Der Umverteilung von Arm zu Reich, kann man sagen. Und dadurch verschärft sich natürlich auch die gesellschaftliche, die soziale Ungleichheit, oder sie verewigt sich zumindest, wenn sie sich nicht verschärft. Und das beeinträchtigt in keiner Weise die Aussagen über Gleichheit und Freiheit jeder Person vor dem Gesetz. Sie sind alle gleich. Also für Arme wie für Reiche ist es verboten, auf Parkbänken zu übernachten. Sind alle gleich. Oder Arme wie Reiche können ein Unternehmen mit 200 Angestellten gründen. Die müssen nur entsprechend sich einsetzen. Also die Gleichheit über dem Gesetz bleibt bestehen. Die Freiheit, Gleichheit und universale Menschenwürde waren ja die Kampfparolen des Bürgertums gegen den Feudalismus. Weil der Adel ja seine Privilegien hatte und seine Positionen einfach vererben konnte, ohne eigene Arbeit dann in diese Reichtümer hineingesetzt wurde. Also schon damals hat das Kapital daraus Vorteil gezogen, durch diese Art von Parolen. Um eben insgesamt alles den abstrakten Gesetzmäßigkeiten des Marktes zu unterwerfen. Und nicht auf persönlichen Privilegien das Ganze aufzubauen. Die sind vom Mittelalter her immer noch in die Neuzeit hineingereicht.
Entschuldigung? Ja? Wie ist das aber dann, also da die Gesetze mögen ja gleich gelten, aber die Sanktionen, die Sanktionierungen der Gesetze gelten ja die einen stärker als die anderen, weil wenn du so nach der Verpackung,
ja, 500 Euro. Ja, darum sage ich es ja. Ne? Das ist ja nur eine Pseudo-Gleichheit. Das ist eine formelle Gleichheit, aber also ich gebe einen Unterschied zwischen formeller Gleichheit vor dem Gesetz und sozialer Gleichheit und Ungleichheit. Die soziale Ungleichheit bleibt nach wie vor bestehen. Nur eine ganz abstrakte Gleichheit vor dem Gesetz. Man kann ja das Recht als arme Person viel weniger leisten als eine reiche Person. Was die Anwälte heutzutage schon kosten, ist ein Glaube. Also durch diese großen Parolen, die da durchgesetzt werden, die durchgesetzt worden sind, Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit oder ich sage jetzt Menschenwürde, werden die Menschen in Wirklichkeit nicht vom Herrscher gefressen, sondern sie werden in diesem anonymen und quantitativen Marktgeschehen unterworfen, das heißt, sie werden von ihrer Individualität befreit. Die Individualität wird unwichtig. Die Individuen verblassen zu prinzipiell gleichgültigen Rechtssubjekten. Das haben wir eben bei Hobbes und bei Locke schon gesehen, diese Gleichartigkeit der Menschen. Die Individualität ist unwichtig. Sie werden unterschieden nur mehr in ihrer ökonomischen Funktion und in der Größe dessen, was sie dabei abwerfen können. Also quantitative Unterscheidungen im Rahmen einer solchen Gleichsetzung bzw. gewisser Klassifikation nach Marktbereich. Sie sind also prinzipiell als Subjekte jederzeit austauschbar. Sie bestimmte qualitative Gegebenheit der Individuen spielt keine Rolle mehr. Auch im Rahmen, wenn man das jetzt so herausstellt, ne, im Rahmen dieses Marktgeschehens, das aber dominiert, ne, muss man auch dazu sagen, in unserer Gesellschaft das eigentliche Herrschende. Und sie sind also austauschbar und sie tauschen sich auch gegenseitig aus, indem sie Geschäfte machen, ne, verschiedenster Art, wobei ein Arbeitsvertrag eben auch sowas ist, wo sich Menschen austauschen.
Ja, eine Frage, ich bin ein bisschen verwirrt. Sind Sie jetzt in der Gegenwart? Oder?
Naja, das ist ein bisschen ein Problem jetzt.
Also ich bringe ein bisschen
von von Marx her und vom frühen Kapitalismus schaut es ein bisschen anders aus als in der Gegenwart. Ne? Ich bin jetzt eher noch auf den alten Kapitalismus hin.
1840.
Ne? Und danach sind Sie spät, das zieht sich weiter. Ne? Also es zieht sich bis ins 20. Jahrhundert rein, dann haben wir noch den Fordismus, ne, der wieder eine eigene Rolle spielt. Und dann haben wir jetzt so seit den 80er, 90er Jahren diese dritte industrielle Revolution mit Computer, Internet und so weiter, die die Arbeitskraft noch einmal massiv verbilligt hat, entwertet hat, kann man auch sagen. Ne? Und wodurch das Kapital dann sehr viel ausweicht in den Finanzmarktbereich.
Rationalisiert.
Das sind nochmal andere Entwicklungen, aber ich kann auch das nicht alles kennen. Ne? Ich möchte Ihnen das Grundprinzip dieser Entwicklung einmal ein bisschen erläutern. Und das Recht dann hier im Vergleich dazu eben auch einpassen. Also das Individuum jedenfalls ist ein in dieser Weise austauschbares Rechtssubjekt. Das soll zumindest Verträge schließen können oder sich austauschen, das soll einen Arbeitsvertrag schließen können. Ne? Aber in seiner Individualität ist es gleichgültig. Seine Würde besteht darin, dass es sich überhaupt in diesen Prozess integrieren kann. Ja, dass es offiziell rechtlich gesetzt brauchbar ist. Ja, es darf sich hier einbringen als ein solches Teilchen im Verwertungsprozess des Kapitals. Individuell bleibt es vielleicht noch über, wenn man ihm die Schuld an seinen eigenen philosophischen, ökonomischen Misserfolgen zuschiebt. Ja, also das Scheitern der ökonomischen Leistung, das wird dann auch so wie wieder umschoben. Ja. Du hast zu wenig Zeit, du hast zu wenig gelernt, du hast keine Angst. Da ist es noch einmal wichtig, das ist nicht. Was es sonst noch an sich hat, der ganze Reichtum, individuelle Reichtum, den es in sich hat und den es in seinen Beziehungen aufbaut, sofern es nicht verwertbar ist in diesem Prozess, wird es einfach abgeschoben und so privat. Und an den Rand gedrängt ist unbedeutend. Das ist Privatsache, unwichtig. Und diesen ganzen Prozess jetzt regelt das Recht. Das Recht sichert den Vermarktungsprozess, den Vermehrungsprozess des Kapitals. Und dieser Prozess braucht das. Er braucht eine Regelung. Haben wir schon gesehen, sonst bricht das Chaos auf. Und das wäre von Nachteil. Es gäbe sonst zu viele Reibungsverluste in diesem Konkurrenzkampf. Der Krieg aller gegen alle muss geregelt werden. Sonst ist er nicht durchgeführt. Also auch die Erfolgreichsten hätten dann zu viele Nachteile und Einbußen, wenn das alles ins Chaos integriert. Und eben deshalb kann das Recht den einzelnen Teilnehmern an diesem Prozess, auch den einzelnen Parteien und den einzelnen Lobbys, die sich da finden, die Gruppen also, mit einer höheren Autorität entgegenwirken. Und deswegen kann es eben auch für alle gelten, zumindest formell. Weil der ganze Prozess geregelt sein muss, zum Vorteil derer, die daraus den größten Vorteil sind, daher kommt dem Recht seine dominierende, seine herrschende, seine regelnde Rolle zu. Darauf stützt es sich. Offiziell gelten die Gesetze dadurch, dass sie eben verfassungskonform zustande gekommen sind. Also kann man sagen, sie sind begründet in einer höheren Art von Recht, in einer allgemeineren Art von Recht, nämlich in der Verfassung. Wir haben aber schon gesehen, dass das keine Begründung über Gerechtigkeit selbst ist. Haben wir am Anfang kurz besprochen, ob die Verfassung eine echte Begründung ist, die sagen kann, es ist das Recht gerecht, als verfassungsgemäß ist.
Ja? Darf ich nicht sagen,
was hier jetzt abgeht in diesem Übergang, den Sie dargestellt haben, ist eigentlich der Gesellschaftsvertrag. Was so ist?
Ja, der kommt. Ja
noch. Ah, der kommt. Ja, ja, ah, aber das wäre ja zeitlich nicht ganz passend.
Nein, der kommt schon noch. Jetzt sind wir noch bei Rousseau. Der Rousseau ist ein Kritiker dieser Art von Gesellschaft. Ne? Und auch Gesellschaftsvertrag. Ne? Das ist ein starker
Gesellschaft. Ja, ja.
Also die Verfassung wieder ist selber vom Menschen gesetztes Recht. Ne? Und daher ebenso einzustufen wie die einfachen Gesetze auch.
Ja, aber so ganz unlegitimiert ist das ja auch wieder nicht, weil diese Körperschaft ist ja vorher sozusagen durch den Willen aller entstanden.
Ja, ja, ja. Nur der Wille aller ist jetzt eine Illusion. Es gibt nicht den Willen aller, sondern es gibt diesen Konkurrenzkampf. Ne? Mhm. Und aus dem heraus kommt es zustande. Aber auch früher schon gesagt, ne, das Recht spiegelt eigentlich die Verteilung der gesellschaftlichen Kräfte an. Ne? Wer sie mehr durchsetzt, kann das Recht verlieren. Ne? Genauso ist es da auch. Also die Begründung in der Verfassung ist zwar eine Stufe innerhalb des Rechts, aber setzt wieder voraus, dass sich gewisse Leute, gewisse Lobbys, gewisse Branchen oder wer sonst durchgesetzt hat. Ne? Die bringen dann in dieser oder jener Weise den Schwerpunkt hervor, wohin die Rechte, die besonderen Gesetze dann laufen. Ne? Also sowohl die Verfassung als auch die einzelnen Gesetze, die darunter untergeordnet sind, unterliegen dieser widersprüchlichen Logik, dass sie einerseits den Konkurrenzkampf insgesamt regeln und erhalten müssen, ne, und dass sie andererseits aber Spielball von gesellschaftlichen Kräften sind. Ne. Und das Zusammenkommen dieser beiden Seiten ist eben, dass die Gesetze formell allgemein werden. Das ist eine allgemeine Geltung, die aber zugleich inhaltlich viel Spielraum für Differenzierung lässt. So dass ich also die entsprechenden Lobbys hier wieder durchsetzen kann. Trotzdem formell gilt es für alle. Wenn es installiert ist, verfassungsgemäß, dann gilt es für alle, die halt in die Situation kommen, dass sie da betroffen sind von dem Gesetz. Aber inhaltlich kann man natürlich immer wieder irgendwelche Schwenks machen und auch in der Rechtsprechung, ne, das ist ja auch bekannt, ne, dass also die schlechter Positionierten auch viel leichter scharf verurteilt werden, ne, als die, die sich richten können. Jetzt einmal ganz abgesehen vom Zugang zum Recht, ne, das ist ja auch ein großes Problem. Also gleichgültig, wer sich jeweils durchsetzt und welche besonderen Gesetze dann jeweils beschlossen werden, sie sind alle Ergebnis des kapitalistisch geregelten Krieges aller gegen alle. Ne? Also dieses geregelten Konkurrenzkampfes. Alle Gesetze sind Resultat dieser Auseinandersetzung, die zugrunde liegen. Solange überhaupt noch dieser Kampf geregelt abläuft. Ne? Kann natürlich sein, dass sie uns überhaupt zerreißt. Wegen der Spannungen, die wir in sich haben. Das heißt, der Grund für die Verfassung und für das Recht überhaupt ist eben dieser Verwertungsprozess des Kapitals. Das Recht ist dazu da, ihn zu ermöglichen. Und es ist gerechtfertigt dadurch, dass es diesen Zweck erfüllt. Und darüber hinaus ist keine Begründung. Das mit der Verfassung ist nur eine innerrechtliche Angelegenheit. Also die einzige Begründung ist im Grunde genommen die Selbsterhaltung des Kapitalismus. Ja? Er regelt sich auf diese Weise selbst. So wie Egoismus eben sich selbst einschränkt, wenn er auf die Umstände schaut und überlegt, was für ihn am besten ist. Ja? Also der Kapitalismus als egoistische Art der Gesellschaftlichkeit hat genau dieses Schema in sich. Ja? Er regelt sich selbst, aber das heißt nicht, dass er wirklich eine oberste sinnvolle Position ist, sondern nur, dass dieser Prozess als solcher mit seiner ganzen widersprüchlichen Logik immer weiterlaufen soll. Ne? Aber er dominiert schon in fertiger Weise die Gesellschaft, dass er das so machen kann. Ne? Und auch die stärksten Konkurrenten im Rahmen dieses Kampfes tolerieren Staat und Recht und Politik als erstens mal Ordnungsmacht. Ne? Das heißt nur, dass da geregelt wird, dass so feste Spielregeln gibt, in denen der Konkurrenzkampf ablaufen kann. Zweitens als gewissen sozialen Ausgleichsfaktor, wenn die Spannungen zu groß werden, sodass sie schon störend sind. Ja? In der Ordnungsmacht steckt auch drin, dass man so weit geht, dass man unterdrückt, ne, solche Spannungen, Sozialspannungen. Aber wenn es zu aufwendig ist und wenn die Geschäfte dadurch geschädigt werden, dann macht man ein Zugeständnis. Ne. Also auch dieser Ausgleichsfaktor ist im Staat verankert, im Recht verankert, in der Politik verankert. Ne. Und natürlich, ganz wichtig auch, Lieferant für die Infrastruktur. Ne. Also ein einzelner Konzern, auch Großkonzern, wird kaum das Telefonnetz, die Eisenbahn, die Straßen und so weiter alles zur Verfügung stellt, ne, die Ausbildung der Menschen, ne, das macht der Staat. Und er macht es, damit dieser Konkurrenzkampf ablaufen kann. Ne, und das sind große Vorteile. Und um dieser Vorteile willen wird auch Staat und Politik respektiert und das Recht respektiert. Ne. Und da werden auch gewisse Nachteile der Einordnung und der Unterordnung in Kauf genommen. Ne. Juristisches Kalkül. Und umgekehrt kann man dann auch von den Staatsorganen sagen, dass sie sich, solange sie überhaupt diese Verantwortung übernehmen, den Prozess aufrechtzuerhalten, also den gesamten Prozess, solange können sie sich auch nicht völlig irgendeinem einzelnen Konzern oder einer einzelnen Branche ausliefern. Ja? Natürlich können sie Schwerpunkte setzen, die einen oder mehr bevorzugen als die anderen, aber sich dem total auszuliefern, widerspricht der Aufgabe, den Gesamtprozess zu regeln. Also solange das überhaupt noch gesehen wird und solange das noch durchgeführt wird, kann es keine totale Identifikation mit einem Teil, mit einem Teilnehmer im Rahmen des Konkurrenzkampfs. Ne? Wenn das wirklich passiert, das ist nie ausgeschlossen, ne, dass also die Politik oder die Staatlichkeit insgesamt völlig hineinziehen lässt in diese Auseinandersetzung, dann brechen die umgreifenden Regeln zusammen. Ne? Dann tendiert das Ganze zu Chaos oder Bürgerkrieg. Ne? Was bringt sich hier nicht auszuschließen? Also das ist jetzt auch immer noch aus der Sicht auf den Nationalstaat gesehen. Ne? Das ist auch so eine alte Vision noch, die der jetzige Kapitalismus eigentlich schon überholt hat. Ne? Das wird viel komplizierter noch, wenn es die Beziehungen zwischen den Nationalstaaten reinnimmt, wenn man diese großen Blöcke hereinnimmt wie die EU. Ne? Und wenn man das internationale Kapital noch hereinnimmt, das Interessen gegen alle diese abgeschotteten Einheiten hat, ne? Wenn man das alles nicht hereinbezieht, dann hätte man die neuere, aktuelle Phase der Globalisierung genauer zu analysieren, aber da möchte ich jetzt nicht in die Detail eingehen. Im Grunde genommen entwickelt sich das alles aus diesen Wurzeln, die ich angedeutet habe. Ne? Und daher lässt sich auch nicht so ohne weiteres einen Unterschied machen, wie das jetzt oft der Fall ist, zwischen dem guten, schaffenden Kapital, ne, das also in die Produktion gesteckt wird, und dem bösen, raffenden Kapital, das auf den Finanzmärkten abräumt. Ne. So, es geht immer um die Vermehrung von Kapital, und wenn es an der einen Stelle in dieser Produktion nicht mehr so gut zu vermehren ist, aus Rationalisierungsgründen, weil die Arbeitskräfte alle wegfallen oder immer weniger wert werden, ne, und daher der Mehrwert nicht mehr so fließt, dann geht man eben über. Aus demselben Grund und mit demselben Prinzip geht man über die Finanzmärkte, wo man zwar das Risiko ein bisschen größer hat, aber geschickt spekulieren kann. Ne? Also das ist eine Entwicklung im Rahmen des Kapitalismus, und da kann man nicht sagen, die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Ne? Das Prinzip ist das gleiche. Das richtet sich, die Art der Investition richtet sich eigentlich einfach nach dem, wo am meisten Kapital liegt. Also um nochmal auf das Recht zurückzukommen, das Recht in diesem neuzeitlichen, man kann sagen, gesellschaftsfähigen Egoismus, ne, also von Locke her ist er gesellschaftsfähig, von Hobbes ist es noch nicht, in diesem gesellschaftsfähigen Egoismus ist nichts anderes als die herausabstrahierte Allgemeinheit des egoistischen Prinzips selber. Ne. Das Allgemeine, das hier vorhanden ist, ist immer, dass es um egoistische Interessen geht, die hier gegeneinander antreten und auch sich verbünden, je nachdem, was halt günstig ist. Also das wird herausabstrahiert und wird dann propagandistisch zur Rechtfertigung dieses Rechts hinausstilisiert und wird sogar menschenrechtlich verankert. Also diese Allgemeinheit des Prinzips Menschlichkeit und diese Art der Einstufung der Menschen, die tritt auch in der Menschheitsdeklaration auf. Also in dieser Grundlage für den Verwertungsprozess des Kapitals, der die Menschen ja gleich macht und als freie Vertragspartner für alle diese Geschäfte einstufen muss. Und die sozialen Folgen, die daraus resultieren, sind eben dann gedeckt, ja? Wo sie eben die Ungleichheit immer mehr zuspitzen. Das gehört zur Rationalität der Profitmaximierung anhand von Lohnarbeit. Ja? Da entstehen dann notwendigerweise auf der einen Seite Reichtum, auf der anderen Seite Armut. Also in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 gibt es natürlich, im Artikel 17 ist das, das Recht auf Eigentum. Ne? Da wird nicht differenziert Eigentum, persönliches Eigentum, ne, unser Verbrauch, und Eigentum an Produktionsbindung, ne, das wird nicht differenziert, sondern es wird prinzipiell Eigentum zum Menschenrecht erhoben. Ne? Natürlich wird damit der ganze Kapitalismus legitimiert. Ne? Und gibt noch einen zweiten Paragraphen, aus dem das sehr deutlich hervorgeht, oder Artikel 23, da gibt es das Recht auf Arbeit und auf gleichen Lohn. Also da wird sanktioniert und wird festgelegt, dass diese Art von Mehrwertgewinnung menschenrechtsgemäß ist. Und in Absatz 3 dieses Artikel 23 wird sogar noch die Bindung des Lohns an die Selbst- und Familienerhaltung festgeschrieben. Also der Lohn soll dem entsprechen. Das ist also genau die Festschreibung dessen, dass die Arbeitskraft als Ware entlohnt wird. Und dass nicht die Arbeitszeit bezahlt wird, ne? Sondern nur die Arbeitskraft, dass sie sich erhalten kann. Menschenrechtlich festgelegt. Ne? Überhaupt ist die Zwiespältigkeit der ganzen Menschenrechtserklärung noch darin zu sehen, dass hier einerseits die Konsequenzen, die unmenschlichen Konsequenzen des Kapitalismus eingedämmt werden sollen, ne, oder wirklich sogar beseitigt werden sollen, dass aber andererseits ein Menschenbegriff übernommen wird, der diese Reduktion des Menschen auf Egoismus mitmacht. Oder beschönigend eben vom Locke her die Menschen die gleichartigen nach Glück strebenden Menschen. Das ist ja nur eine andere Formulierung. Und genau diese Art von Menschenbegriff liegt auch den Menschenrechten zugrunde. Die Menschen sollen einzeln nach Glück streben und sie müssen voreinander geschützt werden. Weil Egoisten eben immer dazu tendieren, die anderen bloß als Mittel heranzuziehen und den eigenen Vorteil gegen den anderen auszuziehen. Also Mauern rechten die Mauern, damit sie sich nicht zu stark gegenseitig kaputt machen. Aber, also einerseits haben wir gesehen, das wird der Kapitalismus legitimiert, ne, und andererseits sollen die schlimmsten Folgen irgendwie eingedämmt werden. Ne. Das geht natürlich nicht. Man kann den Kapitalismus beibehalten und ihn zugleich harmlos machen. Ne. So wie wir gesagt haben vom Hinduismus, der geht eben auf seinen eigenen Vorteil aus. Ne. Und der kalkuliert eben, wie er ihn am besten erreichen kann. Und wenn da äußere Umstände sind, die das verhindern, dann nimmt er sich eben zurück und beherrscht es. Aber er bleibt immer bei seinem Ziel. Es geht immer um Profitmaximierung im Rahmen des Kapitalismus. Auch Lohnarbeit. Und unter diesem extremen Konkurrenzdruck, der das Ganze immer wieder anheizt.
Ja, aber weil er trotzdem die Menschenrechte zugute gehalten werden, muss dass sie einen normativen Charakter haben und nicht jetzt den Charakter, dass sie die Staaten von Anfang an vollständig einschränken sollen. Also das ist ja nicht in der Menschenrechte.
Ja, sicher. Das können deswegen sie auch gar nicht.
Ne? Ja eben, also
deswegen. Nämlich eben gerade aus diesem Zwiespalt heraus, dass sie den Kapitalismus gelten lassen und ihn zugleich einschränken wollen. Ne? Das geht nicht. Das heißt, sie sind prinzipiell zahnlos. Es gibt keine reale Macht in einer so gut wie durchkapitalisierten Welt, die sich jetzt effektiv für die Menschenrechte einsetzen würde. Ne? Das geht nicht, weil die ja alle abhängig sind von diesem globalen Kapitalismus. Da kann man dann da oder dort ein bisschen was kosmetisch verändern, aber nicht wirklich entscheiden. Das ist unmöglich. Und wie Sie gesehen haben, es wird ja wirklich sogar das Eigentum an Produktionsmitteln und die Lohnarbeit als Menschenrecht gefeiert.
Und das bringt man auch dadurch, das heißt, es muss so bleiben, ne?
Damit ja, das wird aber nur durch Interpretation so festgelegt. Da steht er dezidiert nicht in der Form drin.
Es steht drinnen, erstmal Eigentum, undifferenziert, wie ich gesagt habe, ne? Und zweitens steht drinnen, Artikel 23, jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. So war das der erste
Absatz. Ne? Ja, da kann man eben schon spekulieren, ob das angemessene Arbeitsbedingungen sind.
Genau, na freilich, das macht immer alle möglichen.
Ja, das muss ja auch immer, das muss ja auch immer offen sein.
Na freilich, das heißt, über diese Offenheit bedeutet, hier kann einströmen, wer am meisten Macht hat. Ne?
Ja, du jetzt auf innerstaatlicher Ebene, aber auf Menschenrechtsebene nicht. Das ist ja, die Menschenrechte sind ja keine innerstaatlichen Rechte.
Ja, ja, freilich. Und daher lassen Sie sich daran interpretieren. Ne? Zu Recht, wie niemand braucht. Aus einem naiven, humanen Standpunkt würde man das ganz anders sehen. Ne? Aber weil man im Recht, in einem Rechtsstaat, in vielen Rechtsstaaten verankert sind, daher müssen wir dauernd auf diese Rechte Rücksicht nehmen. Und da steht eben drinnen, wir dürfen es. Ne? Genau, wie es genau macht, ist vielleicht auch
ja, die Frage ist aber, ob man das den Menschenrechten dann vorwerfen kann, weil sie
ja,
haben
ja nur,
sie beanspruchen ja nicht so strikt zu sein. Von Haus aus, ja, weder in ihrer Begründung noch, sie haben ja einen anderen Charakter.
Ja gut, aber ganz ehrlich, dann sind sie relativ wertlos.
Ne? Richtig, man sollte das Recht nach Faulheit
geben. Nein, sie sind nicht wertlos, als die Staaten sich dazu verpflichten, gegenseitig argumentieren müssen.
Na ja.
Und das fördert das Ganze. Also es ist nicht so, natürlich, dadurch, dass es keine Instanz gibt.
Ich meine, das wird sich schon richten lassen in der Argumentation. Der Staat sitzt da oben und diskutiert.
Medium der Machthabenden.
Er kommt hinauf. Also das ist wirklich das Papier nicht
wert. Ja. Sehe ich nicht, aber ist egal. Ja.
Es wird sich nicht durchsetzen auf diesem Platz. Man müsste den Kapitalismus abschaffen, um sowas durchzusetzen.
Nicht das
Frage, was nachher kommt. Ne? Aber
nicht es wird, es kann sich nicht durchsetzen.
Ja, es kann sich so unter diesen Umständen nicht durchsetzen.
Ja, die Frage wäre dann in dem Zusammenhang.
Wenn da und dort eine kleine Verbesserung erreicht wird,
das Problem ist, dass wenn ich das menschenrechtlich festlege, dass ich die Staaten, die sich den Menschenrechten verpflichten, den Staaten, die sich ihnen nicht verpflichten, benachteiligen. Und deswegen ist das wirtschaftlich unmöglich. Und deswegen sind die Menschenrechte auch nicht so verfasst, weil sie versuchen global alle Staaten erfassen zu können. Und das können sie nur, wenn sie alle wirtschaftlichen Systeme und alle wirtschaftlichen Möglichkeiten einfach akzeptieren.
Ja, das ist das große Problem. Ne? Wenn man die Gesellschaft verändern will, ja, dann darf man sich nicht ins Integrieren, dann wird man aber auch so einen angetrennten und völlig wirkungslos. Dann heißt wieder, unter Wirkung willen müssen wir uns anpassen. Ja? Und geht die Wirkung auch mal um. Ja? Das ist der Wirkung. In dieser Schere steckt man drin. Ja? Entweder man ist wirklich gegen das System, dann hat man keine Chance. Oder man integriert sich unter Chance willen, bildet eine Partei, die kritisch ist. Ja? Wenn es dann einmal Partei ist, wenn es im Parlament sitzt, wenn es ihre Pöstchen hat, ist sie schon total angepasst.
Meinhof oder Schröder, das ist ja die Frage.
Sie versucht schon seine Mittel und Wege, um sich am Leben zu halten. Da braucht man keine Verschwörung, das funktioniert ganz gut.
Wieder, das ist wieder innerstaatlich. Das ist, man muss das,
ja, jetzt innerstaatlich.
Man muss das bei den Menschenrechten immer trennen, weil ihre Aufgabe in dieser die innerstaatliche Politik, der ich halt vorgeschlagen. Das ist nicht ihre Aufgabe und auch nicht
der Sinn. Nein, sicher, aber dann sollten wir uns dessen auch bewusst sein. Das ist nicht ihre Aufgabe, sagen Sie. Ich meine, sie hat schöne Ansätze, sehr humane Ansätze da und dort, ne? Wie gesagt, Einschränkung des Kapitalismus, aber sie tut es auf eine derart inkonsequente Weise, dass es nicht funktionieren kann.
Ja, das muss sie aber tun, weil die Menschenrechte sind seit 1949, glaube ich, sind sie begründet.
48.
Oder 48, genau. Also sie sind noch nicht alt. Das ist ja sowieso noch ein Projekt, das in den China schon mehr oder weniger schlägt. Und es werden die Gesetze natürlich auch irgendwann stärker formuliert werden, aber zum derzeitigen gegebenen Punkt geht das nicht, weil sie sonst
nicht. Also rund noch 200 Jahre Unmenschlichkeit das weiter funktionieren, ne? Und dann vielleicht sind sie dann schon ein bisschen stärker geworden.
Nein, das Problem ist, dass wenn man sie strikt umsetzen würde, dass es noch ungerechter wäre.
Das ja, aber ich sage, das ist genau der Zwiespalt. Ne?
Ja.
Ja. Also sie müssten es von außen machen und nicht so, dass sie sich einerseits anpassen und dann sagen, es soll auch nicht so schlimm sein. Das geht nicht. Gut.
Also ich glaube eher, dass der Kapitalismus durch die Probleme, die er selber hervorruft, dass das sich durch solche Zahlen im Aufruf gestoppen lässt.
Aber bei den Menschenrechten ist eigentlich gar nicht im Kapitalismus gebraucht, darum die Macht der Staat, die Vollziehung einzuschränken.
Genau, er macht ja, ja, also, ja gut, aber das lass dich jetzt nicht so einfach auseinanderdividieren. Ne? Denn die staatlichen Mächte stehen allesamt im Dienste des Kapitalismus.
Aber wenn ich das Eigentum schütze, wird das gegen den Staat. Das ist der Schutz des Eigentums, das zieht sich sozusagen auch den Staat auf. Das soll heute gegen den Staat wissen, der so den Kapitalisten das Eigentum wegzunehmen.
Ja gut, aber Sie können den Staat und den Kapitalismus nicht mehr so auseinanderreißen. Das ist eine derartige Verflechtung geworden in diesen 200 Jahren Kapitalismus, die wir haben. Das ist nicht mehr zu trennen. Schauen Sie sich mal einen Wahlkampf in den USA an. Ne? Da steht die Kapitalfraktion dahinter. Ne? Und Wahlen sind in dem Sinn sinnlos. Es gibt nur Wahl im Rahmen des Systems. Ne? Ob die einen oder die anderen gewinnen, das System ändert sich nicht. Das ist überraschend. Ne? Also das ist eine totale Verpflichtung. Ja? Das lässt sich nicht so gegeneinander ausspielen. Im einzelnen Fall kann man sagen, da und dort, ne? Da kann man dann verwechseln, das ist Unrecht, da kann man es einklagen. Ne? Aber das ändert am Gesamtprozess nichts. Also da waren wir, ja. Ja, im Grunde genommen hätte ich jetzt von Locke her die Folgerungen gezogen, ne, und möchte jetzt zu Rousseau weitergehen. Ja. Sind wir bei dem, weil der Rousseau ist ein Kritiker dieser Art von Gesellschaftsorganisation. Er ist ein Kritiker dessen, dass die Menschen auf Egoismus reduziert werden. Und er ist ein Kritiker dessen, dass aus dem Egoismus dann die Organisation von des Zusammenlebens entstehen soll. Also Rousseau 1712 bis 1778, dann sind wir verrissen, wie eins, aber wenn es im 18. Jahrhundert.
Entschuldigung, kann man dann überhaupt von Kritik am Kapitalismus sprechen, wenn er...
Er kritisiert Hobbes und Locke, ne? Explizit. Ne? Und daher indirekt kann man sagen, am Kapitalismus, weil es eine Kritik am Egoismus ist. Ne? Und das ist wieder das Grundprinzip des Kapitalismus. Gegen den Unterwerfungsvertrag bei Hobbes und damit insgesamt gleich gegen alle Sklaverei, ne? Führt Rousseau an, dass die Freiheit das größte menschliche Gut sei, das Wesen des Menschen und das kostbarste göttliche Geschenk, sagt er auch dazu. Sehr interessant dazu die Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit, das sogenannte zweite Diskurs, wo der erste gegenüber Kunst und Wissenschaften das ausgezeichnet worden wird. Wir haben also einen Diskur eingereicht, der ist dann aber nicht weiter geachtet worden, ist aber sehr interessant. Ne? Das schließt sich vielfach an Lockmann auch, und in der Art der Konstruktion eines Übergangs von Naturzustand zum historischen Zustand und hat einige wesentliche Hinweise auf das Menschenverständnis von Rousseau. Also der Mensch kann daher auf die Freiheit nicht verzichten und schon gar nicht kann vertraglich darauf verzichten. Ne? Weil ein Vertrag ja die Freiheit voraussetzt, dass eine Übereinkunft zwischen freien Individuen sein muss. Ne? Wenn man also vertraglich auf die Freiheit verzichtet, dann gibt man sich selbst als Mensch auf. Und der Vertrag selber wird wichtig, ne? Weil man keine Freiheit mehr hat und daher nicht mehr unter dem Vertrag stehen kann. Da würde eben der Vertrag ungültig werden dadurch. Also es gibt keine Sklaverei, es gibt nicht ein Verhältnis zwischen Menschen, so wie eine Person alle Rechte hat und die andere keine Rechte hat. Es ist keine zwischenmenschliche Art. Das betrifft also jetzt in erster Linie mal Hobbes, aber auch gegen Locke hat Rousseau schwere Vorbehalte. Gegen den Gesellschaftsvertrag, wie Locke ihn schildert, wendet er ein, es sei ein Betrugsvertrag der Reichen gegenüber den Armen. Ja? Im Rahmen dieser Zuspitzung der Situation, soziale Ungleichheit, wie wir es gesehen haben, ne, immer mehr Spannungen, haben die Reichen eben beschlossen, und sondern es ist ihnen dann auch geglückt, die Armen zu überreden, jetzt Frieden zu schließen. Und eben den Reichtum und überhaupt das gesamte Leben dadurch abzusichern, dass sie die Rechte an eine Regierung abtreten. Was aber wirklich gesichert wurde, war nach Rousseau die soziale Ungleichheit selber. Dass die aufrechterhalten, diese ungleiche Verteilung, die schon da war, die wird jetzt gesichert. Die soll nicht mehr angegriffen. Und eben das bürgerliche Erwerbsstreben. Also, was wir anfangs mit der Geld- und Marktwirtschaft eingereiht haben, das soll gesichert werden. Mitsamt den Folgen der sozialen Ungleichheit. Das wird nur so den Logik. Dass sein Vertrag auf das hinausläuft. Und auch schon die Vertretung der Bevölkerung in der Gesetzgebung, dass man Abgeordnete als Vertreter hineinwählt, die dann die Gesetzgebung erleben, auch das hält Rousseau schon für einen Verrat an der menschlichen Freiheit und für eine Art von Sklaverei. Weil die Menschen nicht mehr direkt selber politisch tätig sind und auch nicht mehr Überblick haben. Das entsteht ja durch diese Repräsentation eine ungeheure Informationsflucht. Das sieht man ja bei uns auch da. Dass wir natürlich als kleine Staatsbürger, sofern wir sind, vielleicht sitzen wir auch größere, keine Ahnung haben, was die da oben wirklich jetzt miteinander verhandeln. Wir haben den Hintergrund nicht, wir haben die Informationen nicht. Wir haben die Beziehungen nicht zu anderen, wir können da eben wirklich nur von unten herauf unsere Stimme abgeben, das heißt auf jede weitere Mitbestimmung verzichten. Also das ist auch schon ein Punkt, den Rousseau relativ klar sieht, dass das nicht Realisierung der menschlichen Freiheit sein kann. Jetzt ist die Frage, was eben für Rousseau der Mensch ist und was ein ideales menschliches Zusammenleben sein kann. Vor allem ist der Mensch bei Rousseau jetzt auch wieder im Gegensatz zu Locke und Hobbes ein Individuum. Ein Individuum, das sich nicht einfach unter irgendwelche Allgemeinheiten subsumieren lässt. Auch das schon wieder eine Spitze gegen diese Geld- und Marktwirtschaft, die alles quantifiziert. Wenn also gemäß der Vorgangsweise von Hobbes die Gesellschaft in ihre Elemente zerlegt wird, in die Personen zergliedert wird, dann bleiben für Rousseau eben nicht gleichartige Einzelpersonen über, also so quasi nur mathematische Einheiten, die zueinander in Relation gesetzt werden, sondern es sind einmalige Naturwesen, die dann übrig bleiben. Und von dort her kontrolliert er sich dann seinen Naturzustand. Auch wieder fiktiv, aber doch eben mit der Blickrichtung auf die Bestimmung dessen, was menschliches Individuum ist. Und auch er meint dann, dass jedes solche Individuum im Naturzustand das Recht auf alles hat, was es braucht. Aber diese Ansprüche sind dann nur so sehr bescheiden. Von Natur her brauchen wir halt etwas zur Selbsterhaltung und zu einem gewissen Wohlbefinden. Das ist nicht viel, was wir da brauchen. Also die Ansprüche sind bescheiden und zweitens ist Rousseau der Ansicht, oder konstruiert er sich Menschen, die einander nicht ins Gehege kommen. Dass die miteinander nichts zu tun haben, auch bei der Vermehrung der Menschheit wird es ein bisschen schwieriger, aber das ist immer nur so eine kurze Episode. Prinzipiell leben die Menschen auf seiner Konstruktion zurückgehen und stören sich gegenseitig nicht, sondern leben in großer Harmonie mit der gesamten Umwelt. Also das ist ein Konstrukt, ursprünglich Individuen in Harmonie mit ihrer Umgebung. Trotzdem sind die Menschen für Rousseau als solche Naturwesen keine Tiere, bloße Tiere, sondern sie wissen immer auch, dass sie ihren Artgesetzen, diesen biologischen, natürlichen Gesetzen, nicht einfach unterworfen sind, sondern dass sie auch abweichen können davon. Das meint er, sei schon im Naturzustand so. Das heißt, sie wissen nach seiner Auffassung intuitiv von ihrer eigenen Freiheit. Sie haben ein Gefühl für die Freiheit, da wissen sie, sie sind der Natur nicht einfach ausgeliefert, auch der eigenen nicht. Das projiziert er jedenfalls hinein in die Menschen. Sie haben ein Gefühl für die Freiheit und das ist für ihn zugleich ein Gefühl für ihr eigenes übernatürliches Wesen. Die Freiheit ist nicht natürlich, ist nicht einer immateriellen Substanz an, die wir zugleich auch sind. Unsere Seele, muss ich auch sagen. Diese Geistseele, die wir haben, ist eine Substanz, die sich selbst bestimmt, die Selbsttätigkeit hat, die nicht von der Natur her bestimmt wird. Und die als solche nach Rousseau in eine große Ordnung der Natur eingepasst ist und diese Ordnung selber wieder von einem Gott gesetzt. Also wir kommen hier in der Bestimmung des Menschen schon prinzipiell in viele metaphysische Dimensionen hinein. Gerade das, was bei Hobbes und Locke abgeht und weggekürzt wird, diese Begründung noch des Egoismus, die tritt jetzt bei Rousseau ganz massiv wieder auf und kritisch gegen die beiden Vorgänger. Gut.